75 Jahre NATO wankt Deutschlands Lebensversicherung. Am 11. Juli feiern die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten die 75. Wiederkehr der Gründung des Atlantikpaktes inmitten einer angespannten Weltlage. Das Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine ist nicht in Sicht. Die mögliche Rückkehr des Donald Trump ins Weiße Haus besorgt die Alliierten. Und auch in Europa sind politische Kräfte auf dem Vormarsch, die die wertebasierte multilaterale Weltordnung in Frage stellen. Wie steht die NATO nach 75 Jahren da und was heißt das für das NATO-Mitglied Deutschland? Darum geht es im Gespräch mit Hans-Peter Bartels. Der ehemalige Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages ist heute Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Guten Tag, Herr Dr. Bartels.
Guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Dr. Bartels, erstmal zur Jubilarin. 75 Jahre gibt es die NATO jetzt. Hat sie sich gut gehalten?
Sie hat sich gut gehalten und sie hat ihren Zweck sowas von voll erfüllt, nämlich für die Länder des Westens, die sich damals zusammengeschlossen haben, auf ihrem Territorium den Frieden zu bewahren. Das ist gelungen. Frieden zum Teil durch Abschreckung, Frieden zum Teil durch Partnerschaft und Integration auch neuer Staaten. Die NATO ist heute viel größer als damals. Jetzt sind es 32 Mitgliedsnationen. Also die NATO ist eine super Erfolgsgeschichte, aber die gegenwärtige Weltlage zeigt, dass sie noch nicht überflüssig ist.
Und in genau dieser Lage könnte es beim wichtigsten Bündnispartner schwierig werden, wenn nämlich Donald Trump wieder amerikanischer Präsident würde. Könnte die NATO eine weitere Präsidentschaft Trump überleben?
Ich will das hoffen. Also die NATO ohne die USA ist eigentlich nicht denkbar. Das ist mehr als die Hälfte der militärischen Kapazität, die wir für die Abschreckung brauchen. Und es ist der Großteil der nuklearen Abschreckung, den die USA leisten, immer schon. Die USA und Europa sind ein Bündnis, ein Wertezusammenhang. Das ist das Lager von Freiheit und Demokratie. Andere auf der Welt gehören auch dazu, aber gehören halt nicht zur NATO. Aber dieses transatlantische Bündnis braucht die USA. Und die erste Trump-Präsidentschaft hat die NATO überstanden. Manches von dem, was Trump so sagt, ist dann möglicherweise auch mehr auf Wirkung und Unterhaltsamkeit hin geredet. Aber man wird es sehen. Also seine Töne, die er anschlägt gegenüber NATO-Verbündeten wie Deutschland, sind sehr harsch, sind sehr fordernd, bis hin zu, wir können auch anders, wir können euch auch im Stich lassen. Ich glaube nicht, dass die USA das im eigenen Interesse wirklich könnten. Die USA sind die andere große Nuklearmacht gegenüber Russland. Also wenn Trump sagt, also die Russen sollen doch machen, was sie wollen, dann ist das natürlich nicht das, womit man den Weltmachtstatus der USA aufrechterhält. Aber ich nehme an, dass es im amerikanischen Kongress also auf Dauer genug vernünftige Leute geben wird, die auch einen erratischen Trump vielleicht nicht im Zaum halten, aber jedenfalls davon abhalten, wirklich irrwitzige Entscheidungen zu treffen. Und ein Austritt aus der NATO wäre irrwitzig. Insofern, ich rechne nicht damit, dass das kommt.
Wie sollte denn Deutschland mit Trump 2 umgehen, wenn es dazu kommen sollte?
Wir sind insofern schon auf einem guten Weg mit der Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Damals hat Scholz für die Regierung angekündigt, wir werden ab sofort 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aufwenden. Das ist ja das, worauf sich alle NATO-Staaten geeinigt hatten, was Deutschland aber über Jahre eben noch nicht erfüllte. Jetzt erfüllen wir das. Also mit sofort ging das auch nicht gleich los. Also es war 2022 noch nicht so, aber jetzt dieses Jahr, 2024, ist es nun zum ersten Mal so, dass wir auf diese Wegmarke kommen. Ob das ausreicht, kann man noch gar nicht absehen. Wahrscheinlich wird man ein bisschen mehr als 2% ausgeben müssen vom Bruttoinlandsprodukt, also von unserer Wirtschaftsleistung für die Verteidigung. Das ist jetzt auch nicht irrwitzig viel, sondern zu Zeiten des Kalten Krieges, also vor 1990, haben wir schon 3,5% für Verteidigung ausgegeben. Damals waren Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, die Bundeskanzler. Und wir hatten natürlich trotzdem einen funktionierenden Sozialstaat. Also muss das nicht gegeneinander ausspielen, wie das manchmal gemacht wird. Aber das mit der Wehrhaftigkeit muss jetzt überhaupt erst wiederhergestellt werden.
Das Erreichen des 2%-Ziels in allen Ehren. Sehen Sie denn Deutschland, Europa, den europäischen Teil der NATO vorbereitet, also mental vorbereitet auf so eine zweite Amtszeit Trump? Oder hofft man da eher noch, dass dieser Kelch nochmal an einem vorbeigeht und Joe Biden doch bestätigt wird?
Ich glaube, die allermeisten hoffen, dass es eben keine Trump-Präsidentschaft gibt, sondern Joe Biden oder, das wird ja im Moment gerade diskutiert in den USA, einen demokratischen oder eine demokratische Präsidentin, einen demokratischen Präsidenten weiterhin gibt. Wenn es Joe Biden ist, gut, mit dem sind die Europäer sehr gut gefahren, ein sehr angenehmer Gesprächspartner, der viel von der internationalen Politik kennt, sich jahrzehntelang damit beschäftigt hat, übrigens auch oft auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast war. Also
überzeugter Transatlantiker.
Absolut, nicht? Also, das ist eine sichere Bank für das transatlantische Verhältnis. Das wäre bei Trump wahrscheinlich anders, aber ich glaube, man kann es überstehen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen und das, was wir uns vorgenommen haben und vereinbart haben, das sollten wir dann auch einhalten. Also dieses schnelle Wiederherstellen von Verteidigungsfähigkeit in Europa, nicht nach Jahrzehnten der Abrüstung, die ja möglich war nach dem Ende des Kalten Krieges. Also da war es nicht mehr nötig, große Armeen aufrechtzuerhalten. Gegen wen denn? Aber gegen wen sehen wir jetzt? Also Russland führt Krieg in der Ukraine und Russland bereitet sich vor auf eine Auseinandersetzung mit dem, was Putin den kollektiven Westen nennt. Und das sind dann in erster Linie wir.
Ist das denn eigentlich in Berlin bei der Bundesregierung richtig angekommen? Ich frage auch deswegen, weil Sie haben natürlich das Erreichen des 2%-Ziels genannt, die Losung Wehrtüchtigkeit ausgegeben vom Bundesverteidigungsminister. Muss Berlin, muss Deutschland nicht auch eine neue Rolle einnehmen in dieser NATO?
Deutschland hat eine Führungsrolle, jedenfalls in Europa. Deutschland ist das größte Land, die stärkste Volkswirtschaft, das bevölkerungsreichste Land Europas, das zweitgrößte Land in der NATO und übrigens auch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt im Moment. Also viele gucken darauf, was machen die Deutschen. Es ist nicht egal, wie wir uns entscheiden. Viele warten auch ab, dass Deutschland vorangehen möge bei der Verteidigung Europas. Und wenn die USA sozusagen nun auch schwächeln sollten, wie Olaf Scholz das mal sagte, also wenn man da eine weniger freundliche Regierung hätte, dann kommt natürlich auf Deutschland noch mehr zu. Ob wir darauf wirklich schon vorbereitet sind, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Bundeskanzler mit dieser Situation im Hinterkopf schon operiert. Also das ist ihm klar, dass das passieren könnte. Ob das der deutschen Politik schon klar ist, das weiß ich nicht. Und wenn ich die Haushaltsberatungen jetzt sehe, dann habe ich nicht den Eindruck, dass Verteidigung schon Priorität genießt, die Priorität, die es haben müsste in der Zeitenwendezeit. Zeitenwende war ja ein richtiger Begriff, aber es ist kein Spezialproblem für die Bundeswehr, dass man mal eben mit 100 Milliarden Euro Sondervermögen abschließend regelt, sondern das heißt jetzt kontinuierlich die Verteidigungsfähigkeit verbessern. Und das muss sich auch im Haushalt niederschlagen, im regulären Haushalt.
Nun setzt die Bundesregierung mittelfristig auf eine erhebliche Steigerung des Wehretats. Ab 2028 soll der reguläre Verteidigungshaushalt 80 Milliarden Euro umfassen. Aber derzeit liegt der Etat des Verteidigungsministers bei rund 52 Milliarden. Und für das kommende Jahr werden es nur 1,2 Milliarden mehr, also deutlich weniger, als Pistorius verlangt hatte. Was heißt es denn für die Bundesregierung?
Das stürzt die Planer und Rüster im Verteidigungsministerium und in der Bundeswehr in extreme Schwierigkeiten. Das Sondervermögen ist inzwischen vollständig verplant. Der Verteidigungshaushalt enthält schon jetzt kaum noch Mittel für Beschaffungen. Das ist bei dem gedeckelten Haushalt, also man hat ihn ja auch die letzten Jahre nicht mehr erhöht. Das Einzige, was dazugekommen ist, ist das Sondervermögen. Ansonsten der Verteidigungshaushalt blieb gedeckelt etwas über 50 Milliarden Euro. Und die Steigerung von Betriebskosten ist dann finanziert worden durch das Wegstreichen von Beschaffungsmitteln aus dem regulären Haushalt. Die sind jetzt schon bei, also nicht mehr bei 10, nicht mehr bei 8, sondern jetzt bei 3 Milliarden Euro im Haushalt 24. Im nächsten Jahr werden es wenige 100 Millionen Euro noch sein, die dafür Beschaffungen drinstehen. Alles andere ist inzwischen ausgebucht in das Sondervermögen. Das heißt, eigentlich kann man jetzt gar nichts Neues mehr bestellen. Und damit würde der Plan zur Wiederbewaffnung der Bundeswehr, um es mal so hart zu sagen, in sich zusammenfallen. Es sei denn, man geht ins Risiko. Und ich habe den Eindruck, Pistorius ist bereit, ins Risiko zu gehen.
Was heißt das, man geht ins Risiko?
Man bestellt, obwohl man noch nicht sicher ist, dass man das Geld in ein paar Jahren auch haben wird, weil es keine Haushaltsdokumente gibt, in denen das steht. Das ist letztlich gegründet auf dem, also wir haben ein Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens, da stehen die 2% schon mal drin. Das ist eine Selbstverpflichtung, die wir uns gesetzlich gegeben haben. Wir haben die Unterschriften Deutschlands in den NATO-Dokumenten. Wir haben die Aussage des Bundeskanzlers, 2% oder mehr als 2% dauerhaft aufzuwenden. Und übrigens auch der Oppositionsführer Friedrich Merz sagt, die 2% sind unbedingt nötig. Also insofern, die politische Sicherheit hat man, aber es wird im Moment nicht so geplant. Es bildet sich nicht im Haushalt ab.
Dieses Sondervermögen, die 100 Milliarden, das erschien damals im Februar 2022 eine irre hohe Zahl. Aber wenn ich mich dann mit Militärs unterhalten habe, sagten die, naja, sowas ist schnell weg und das scheint ja auch so. Also wir bräuchten noch eigentlich deutlich mehr, um die Bundeswehr wirklich wehrfähig zu machen.
Das ist schnell weg und zwar schon bevor man irgendwas zusätzlich bestellt hat. Die Zinsen für das Sondervermögen werden aus dem Sondervermögen bezahlt. Die Beschaffungen, die man jetzt nach und nach aus dem regulären Verteidigungshaushalt rausrechnet, gehen in das Sondervermögen. Da ist nichts zusätzlich. Das ist das, was man sowieso vorhatte. Also zusätzlich sind jetzt nicht 100 Milliarden, sondern vielleicht noch 2/3 davon, wenn es hochkommt. Also es wird dringend mehr Geld gebraucht für die Bundeswehr. Und mir wäre die liebste Lösung, dass das über den regulären Haushalt geschieht. So wie das in den Zeiten von Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl auch ging.
Herr Dr. Bartels, Sie waren sehr lange Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages und auch als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sicherheitspolitik haben Sie natürlich ein Auge auf den Zustand der Bundeswehr. Welche Mängel, welche Baustellen gibt es denn konkret? Legen Sie doch mal das Tableau dar.
Ja, ich habe mal, als ich mein Amt als Wehrbeauftragter antrat, also nach vielen Jahren vorher im Verteidigungsausschuss als Abgeordneter und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, mal das Ganze mit einem Satz begonnen und mich gefragt, wird dem jetzt jemand widersprechen? Also der Grundsatz sozusagen für die neue Amtszeit war, es ist von allem zu wenig da. Und es muss mehr. Und dann dachte ich, jetzt kommen irgendwelche Schlaumeier und sagen, aber davon haben wir genug und das brauchen wir nicht. Niemand kam mit irgendetwas, wovon genug da ist. Von allem zu wenig, das war der Stand 2015. Und ehrlich gesagt, das hat sich bis heute noch nicht durchschlagend geändert. Es sind inzwischen Aufträge raus. Also wir wissen, die Lage wird sich verbessern. Aber auch gerade durch die Abgaben an die Ukraine, die ja unbedingt sein müssen, ist es noch nicht besser geworden, sondern in Teilen ist die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sogar schlechter, die materielle Einsatzbereitschaft. Also wir haben Panzerhaubitzen abgegeben, die noch nicht ersetzt sind, Panzer abgegeben, die noch nicht ersetzt sind, Munition abgegeben und müssen selber sozusagen jetzt erstmal wieder Munitionsbestände auffüllen. Das läuft, das ist erkannt, vielleicht ein bisschen spät. Also die zwischenzeitliche Verteidigungsministerin in diesem ersten Zeitenwendejahr, man wird sich vielleicht an den Namen noch erinnern, Christine Lambrecht, war leider ein Totalausfall. Also dieses Jahr ist ein verlorenes Jahr. In der Zeit ist nichts passiert, was die Bundeswehr stärker gemacht hat. Jetzt fährt Pistorius wirklich einen entschlossenen, entschiedenen Kurs, nutzt dieses Wort Kriegstüchtigkeit, um aufzurütteln. Natürlich ist das ein ungewöhnlicher Begriff. Und früher hat man gesagt Verteidigungsfähigkeit, aber Kriegstüchtigkeit soll sozusagen zu Diskussionen führen und soll zeigen, es ist wirklich ernst gemeint. Und das fängt eben mit dem Material an. Wir brauchen eine voll ausgestattete, modern ausgestattete Bundeswehr, die auch etwas höhere Materialbestände hat als nur das 100% soll. Wir sehen auch in der Ukraine, also Material verschleißt schnell, das heißt böse Menschen machen es kaputt. Wir brauchen mehr als nur die 100%. Und wir brauchen Personal. Das ist die andere große Baustelle.
Bleiben wir noch mal eben kurz beim Material. Könnte denn da zum Beispiel helfen, eine bessere Koordination der europäischen Rüstungsindustrie? Bisher haben wir ja, also dass verschiedene Länder eventuell sogar Konsortien bilden, aber konkurrierende Modelle, Kampfflugzeuge für Kampfflugzeuge bauen oder Land A baut U-Boote und Land Z baut ebenfalls U-Boote. Also könnte man das nicht anders organisieren, komplementär, sodass überhaupt die Beschaffung viel schneller vonstatten ginge?
Es wäre wünschenswert, dass man nicht immer mehrere Firmen zusammenspannen muss für ein Beschaffungsprojekt, sondern wenn man eine Firma hätte, die das als Ganzes kann. Das kann man deshalb nicht, weil dann die anderen Firmen sagen würden, dann gehen wir pleite, wenn wir an diesem Projekt nicht beteiligt sind. Also das Extrembeispiel, das ich mal erlebt habe, war ein Einsatzgruppenversorger, also ein Versorgungsschiff für die Marine, an dem 4 deutsche Werften gebaut haben. Es war dann auch doppelt so teuer wie die ersten beiden Einsatzgruppenversorger, die jeweils nur von 2 Werften gebaut wurden. Also es wäre schon wünschenswert, dass man eine Konsolidierung der nationalen und dann auch der europäischen Rüstungsindustrie hinbekommt. Politischer Wille ist da. Ich fürchte, in den Zeiten, wo jetzt ja doch alle diese Firmen wieder ganz gut überleben können mit Aufträgen, die nun nicht weniger, sondern mehr werden, wird es noch schwieriger, die zusammenzubringen. Aber man muss es versuchen, also zum Beispiel durch gemeinsame europäische Projekte. Wenn wir ein europäisches Kampfflugzeug der Zukunft entwickeln, dann wäre gut, wenn da am Ende auch eine Firma stünde in einem Fusionsprozess, die für dieses Kampfflugzeug die Hauptverantwortung hätte. Nicht? Im Moment ist es von deutscher Seite und von französischer Seite bei dem FCAS-Projekt, also diesem künftigen Kampfflugzeug Airbus. Und von französischer Seite ist es Dassault, eine privatwirtschaftliche Firma. Das heißt, die Franzosen haben ihr Militärgeschäft bei Airbus gar nicht eingebracht. Wir hingegen ja. Nicht? Da könnte man noch dran arbeiten, aber wenn ich die politische Entwicklung in Frankreich im Moment sehe, glaube ich, wird das nichts. Also sowohl die Linken wie die Rechten sind nicht scharf auf weitere Rüstungskooperation mit Deutschland. Also da gibt es auch sehr starke Frankreich zuerst Haltungen, französische Arbeitsplätze, französisches Steuergeld. Das kennen wir auch aus anderen Ländern. Deutschland war immer sehr europäisch. Aber ich glaube, wir müssen erstmal mit der Industrie, wie wir sie haben, vorankommen. Und die ist nicht schlecht. Also Deutschland kann in fast allen Domänen noch mit eigenen Firmen aufwarten. Also von der Elektronik über Schiffe, Panzer, Flugzeuge nicht mehr ganz. Und das ist im Moment eine Zeit, wo die Industrie eben auch ihre Kapazitäten ausweiten muss, also Engpässe beseitigen muss. Wir stellen fest, dass wir bestimmte Teile von Munition in Europa nur noch an 1-2 Stellen produzieren. Solche Engpässe können wir uns nicht leisten.
Sie haben vorhin die Lieferungen an die Ukraine genannt, wegen derer es so schlecht um das Material bei der Bundeswehr bestellt ist. Aber es gibt natürlich auch gestiegene Anforderungen, auch im Rahmen der NATO. Deutschland hatte der NATO zum Beispiel 3 Divisionen an der Ostflanke des Bündnisses versprochen. Kann Berlin dieses Versprechen überhaupt einlösen?
Also die 3 sollten bis 31 da sein. Jetzt haben wir die erste Division vorgezogen auf 2025. Ein Teil dieser Division soll dann schon die in Litauen zu stationierende zusätzliche deutsche Panzerbrigade sein. Also das wäre dann unsere 9. Wir haben im Moment 8 Brigaden mit der deutsch-französischen. Das wäre dann die 9. deutsche Brigade, die neu aufgestellt wird. In Zeiten des Kalten Krieges hatten wir mal 36 aktive Brigaden. Also das ist jetzt nicht viel, nicht? Aber es muss wieder etwas größer werden. Und Deutschland muss schneller werden mit dem Plan, muss schneller werden mit dem Zulauf von Gerät und mit dem Aufwuchs von Personal. Die Bundeswehr hat im Moment 180.000 Soldaten. Das ist so viel, das ist weniger als das, was im Jahr 2011 mal geplant wurde, als die Bundeswehr eingestellt wurde, nur noch auf so Einsätze wie Afghanistan, also gar nicht mehr kollektive Verteidigung. Die Wehrpflicht wurde ausgesetzt, Material wurde drastisch reduziert und da sollte sie im Ziel 185.000 Soldaten haben. Nicht mal die haben wir jetzt in Zeiten, die ganz anders sind. Also insofern, da braucht man mehr.
Wie viel denn nach Ihrer Schätzung?
Also 240.000 sind mal ausgerechnet worden für die NATO-Verpflichtungen, die wir eingegangen sind vor dem Ukraine-Krieg. Also wenn wir jetzt noch Ukraine mit einrechnen und die weiteren Erwartungen auf was das aggressive Verhalten Russlands angeht, dann wird das eher über 240.000 liegen. Aber dafür gibt es im Moment keine Planung. Nicht? Die Planung des Verteidigungsministeriums läuft auf 200.000 raus, 200.000 aktive Soldaten und nochmal 260.000 Reservisten. Die haben wir allerdings auch nicht. Also wir könnten einige 10.000 Reservisten sicher mobilisieren, aber der jetzt zum ersten Mal von Pistorius genannte Mobilmachungsumfang der Bundeswehr von 460.000 Soldaten aktiv und Reservisten ist im Moment eine Fata Morgana.
Woran liegt es denn, dass es an Personal mangelt? Wir haben eine Freiwilligenarmee de facto. Anderen Ländern gelingt es damit sehr gut umzugehen, ihren Bedarf zu decken. Warum können wir das nicht?
Also erstens sollte Deutschland als das größte Land in Europa dann auch das stärkste konventionelle Militär haben, das dann größer ist als das der Briten oder Franzosen, die bevölkerungsmäßig 20 Millionen weniger Einwohner haben. Es gibt Länder im Norden, die Finnen, die Schweden, die jetzt neu zur NATO gekommen sind, die eben, weil sie nicht Bündnispartner waren, auf ihre nationale Verteidigung sehr viel mehr eigenes Gewicht legen mussten. Das heißt, die sind es gewohnt zu rekrutieren und zu mobilisieren. Ich glaube, Schweden hatte mal eine Mobilmachungsstärke für ihre Armee von 800.000. Übrigens die Bundeswehr mal 1,3 Millionen, also in westdeutschen Zeiten.
Aber auch deutlich größere Bevölkerung natürlich.
Absolut, nicht? Aber die 800.000 ist sensationell groß, also bei einer Bevölkerung von 8 Millionen. Aber das, also so viel wäre möglich. War möglich in Schweden, war möglich in Deutschland auf der Grundlage der Wehrpflicht. Mit dem Wegfall der Wehrpflicht und dem Verzicht auf ein wirklich intelligentes Nachfolgemodell für die Personalwerbung ist die Bundeswehr nicht nur so klein geworden, wie sie werden sollte, sondern also personell immer noch total prekär.
Nicht?
Also
ja, und das Wehrdienstkonzept des Verteidigungsministers, was halten Sie davon? Kann das diese Löcher stopfen? Oder brauchen wir die Wiedereinführung der Wehrpflicht?
Also das ist ein erster Schritt auf dem Weg, sozusagen die Aussetzung der Wehrpflicht zu beenden. Die Wehrpflicht ist im Übrigen, wenn der Spannungsfall ausgerufen würde, ohne dass man extra Beschlüsse fassen muss, wieder da. Die lebt im Spannungs- und Verteidigungsfall wieder auf. Dann sind die im Moment nur jungen Männer wieder wehrpflichtig. Aber natürlich braucht man für die heutige Bundeswehr auch keine ganzen Jahrgänge mehr. Wir reden ja nicht über 500.000 Leute in Westdeutschland, sondern über eine Bundeswehr von 200.000 aktiven Soldaten in ganz Deutschland. Also vielleicht bräuchte man statt der 20.000, die jetzt jedes Jahr gewonnen werden müssen auf dem freien Arbeitsmarkt, Freiwillige, dann vielleicht 40.000, die man jedes Jahr einzieht. Und das könnte man auf der Grundlage einer Auswahlwehrpflicht machen. Nicht das Modell, das mir vorschweben würde, wäre, jeder wird erfasst, jeder wird gemustert und die tauglich Gemusterten werden gefragt, ob sie auch kommen wollen. Und von den Tauglichen und Willigen zieht man dann nach Eignung und Bedarf so viele ein, wie gebraucht werden. Und da würde ich mal sagen, doppelt so viele wie jetzt. Dann würde auch die Reserve relativ schnell wieder aufwachsen. Und dann zieht man sie nicht ein für 6 Monate, sondern für 12 oder 15 Monate. Nicht so, dass sie auch Dienstposten besetzen können in der Bundeswehr.
Herr Dr. Bartels, die NATO hat sich in ihrem 75-jährigen Bestehen immer wieder gewandelt. Welche Rolle kommt Deutschland im nächsten Abschnitt der Existenz dieser Lebensversicherung vor?
Also Deutschland wird seine Führungsrolle, die andere ihm zumessen, auch ausfüllen müssen. Wir müssen das wahrnehmen. Es muss uns klar sein, dass man auf uns schaut, dass wir mitreden müssen, dass wir nicht nur reagieren auf das, was andere wollen, sondern dass wir auch etwas mitgestalten. Und dann haben wir natürlich in der militärischen Aufstellung der NATO als der große Klops in der Mitte Europas eine bestimmte Verantwortung für konventionelle Landstreitkräfte. Atomwaffen haben wir nicht, Flugzeugträger haben wir nicht. Schiffe und Flugzeuge sind im Übrigen auch relativ leichter von anderen Bündnispartnern in die dann jeweils betroffene Krisenregionen zu verlegen. Aber schwere, gepanzerte Landstreitkräfte über den Atlantik zu bringen, das dauert. Und das ist übrigens auch anfällig für militärische Maßnahmen anderer. Insofern, das, was schon hier ist in der Mitte Europas, das trägt existenziell zur Abschreckung bei. Und da muss der deutsche Beitrag signifikant größer sein als der anderer Nationen. Daran wird gearbeitet, nicht? Deshalb also eine zusätzliche Brigade. Deshalb werden wir vermutlich ja mit von der NATO auch Forderungen nach zusätzlichen Heereskräften bekommen. Die werden wahrscheinlich dann eher auf der Divisions- und Korpsebene eingesetzt werden. Es wird modernste Ausrüstung gefragt sein. Also eins der Schlagworte im Moment ist Deep Precision Strike Wirkmittel. Es können Marschflugkörper sein, Raketen, weitreichende Artillerie, die eben hinter der Front militärische Infrastruktur unmittelbar treffen können. Das wäre eine Lehre auch aus dem Ukraine-Krieg, dass man so etwas heute wieder braucht. Wir haben nicht gedacht vor 5, 6 Jahren, dass wir jemals in so eine Situation wieder kommen würden. Aber Pistorius hat recht, also man muss Krieg denken und Krieg vorbereiten, um Krieg zu vermeiden.
Vielen Dank, Herr Dr. Bartels. Das Gespräch mit dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Sicherheitspolitik und ehemaligen Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.